Ja, Sie sind bereit, wir sind bereit. Wir fangen an. Herzlich willkommen. Zwei Vorträge aus der Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers, einer Kooperation des Arbeitsbereichs Fachdidaktik, Psychologie, Philosophie der Universität Wien und der Tageszeitung Der Standard haben wir in diesem Semester bereits gehört. Dieses ist der dritte Streich und er beginnt auch gleich. Unser Referent heute kommt aus Potsdam, es ist Matthias Schlossberger, der die Frage, brauchen wir Werte über Universalität und Partikularität von Werten, zum Teil schon in einem Standard-Interview, das ich mit ihm geführt habe, beantwortet hat. Wer es gelesen hat oder regelmäßig hier ist, weiß es, ich sage es pro forma für alle Eventualfälle noch einmal. Mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin Innenpolitikredakteurin beim Standard und dass ich immer wieder so tolle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bekomme, habe ich den Organisatorinnen rund um Konrad Paul Liessmann zu verdanken. Das sind in diesem Semester Johanna Geitsch, Bernadette Reisinger und Elisabeth Wittmer. Heute also wieder Werte. Schon Svenja Flass-Köhler hat beim letzten Vortrag sich damit befasst, aber im Zusammenhang mit Freiheit bzw. einem wertegebundenen Liberalismus. Heute wird es um Werte an sich gehen und ich habe dazu wieder mal die Angel in den großen virtuellen Teich gehalten und geschaut, was denn so zum Stichwort Werte zu finden ist. Und siehe da, im Herrschaftsbereich von Google werden zu diesem Thema in Sekundenschnelle 44.800.000 Seiten ausgespuckt, die sich auf Deutsch mit Werten beschäftigen. Ich habe die Recherche dann etwas kleinräumiger angelegt und auf die österreichische Innenpolitik bzw. die Gemengelage der Österreicherinnen und Österreicher heruntergebrochen und geschaut, welche Werte haben die oder wir demnach denn so. Und als ein Wert, der immer wieder vorkommt oder in die politische Debatte eingebracht wird, zum Beispiel das Kreuz oder das Kruzifix an der Wand in der Schulklasse oder als Gipfelkreuz am Berg. Zuletzt hat das die ÖVP bei einer Club-Enquete zum Thema Leitkultur wieder deponiert. Da sagte der Clubchef Reinhold Lopatka, dass von den Österreich lebenden Musliminnen und Muslimen zu erwarten sei, dass sie christliche Symbole in Klassenzimmern oder auf Berggipfeln akzeptieren. Welchen Wert hat denn nun das Christliche in der Bevölkerung? Dazu hat das Meinungsforschungsinstitut IMAS im Oktober eine Umfrage unter 1.008 Personen ab 16 Jahren gemacht, mit dem Ziel, das religiöse Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher mit Fokus auf das Christentum zu erfassen. Und der Tenor dieser Umfrage war, christliche Inhalte in Schulen und Kindergärten sind für die meisten Österreicherinnen und Österreicher nicht wegzudenken. 3 von 4, genau 76%. Ist es laut IMAS-Studie wichtig, Kindern und Jugendlichen solche Werte zu vermitteln? Die Frage dazu, die eben 3 von 4, der 3 von 4 sehr stark bzw. einigermaßen stark zustimmten, lautete genau: Österreich ist ein christliches Land und sollte es auch bleiben. Deshalb sollten christliche Werte im Kindergarten und in der Schule vermittelt werden. Rund 7 von 10 Österreichern, genau 69%, sind gegen eine Verbannung von Kreuzen und christlichen Symbolen aus diesen Institutionen. Generell steht die Bevölkerung zur Ausübung von Traditionen und Bräuchen der eigenen Religionen so, der eigenen Religion, eben der christlichen in dem Fall so. 19% der Befragten ist das sehr wichtig, weiteren 35% einigermaßen wichtig. Für rund ein Viertel ist dieses Thema nicht relevant und 16% haben sich in dieser Umfrage als ohne Bekenntnis deklariert. Trotz des überwiegenden Bekenntnisses zum Christentum bedeutet 37% ihre eigene Kirche nicht viel, ergab die Studie. 27% der Christinnen und Christen meinten zudem, ich habe meine eigenen Ansichten über Gott, dazu brauche ich keine Bibel und keine Kirche. Und genau ein Viertel der befragten Christinnen und Christen hält laut eigener Angabe der Kirche die Treue, obwohl mir manches an ihr nicht gefällt. Und 18% betrachten die römisch-katholische Kirche explizit als ein ganz wichtiges Gegengewicht gegen die Überfremdung durch den Islam. Und einen kleinen Nachschlag zur Bundespräsidentenwahl, die ja nun im insgesamt dritten Anlauf doch noch geklappt hat, habe ich auch noch mitgebracht. Auch die beiden Kontrahenten haben sich im Wahlkampf natürlich zum Thema Werte geäußert oder äußern müssen, weil sie gefragt wurden. und das wenig überraschend total konträr oder uneinig. Alexander van der Bellen, der ehemalige Grünen-Chef, sagte dazu, für ihn sind, Zitat, die Herrschaft der Vernunft und des Rechts zentrale Werte der europäischen Kultur. Christlichkeit sei dagegen kein europäischer Wert für ihn. Wenngleich van der Bellen sagte, ich persönlich fühle mich dem Neuen Testament verpflichtet, auch wenn ich selbst den Glauben an diesen einen Gott verloren habe. Anders sah das FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, der wissen ließ, Zitat, ich bin Christ, ich spreche mit meinem Herrgott jeden Tag. Das tat er ursprünglich römisch-katholisch, er ist dann ausgetreten und ist jetzt evangelisch. Jedenfalls hat er beim Duell auf Puls 4 Alexander van der Bellen quasi noch der Gottlosigkeit geziehen, indem er ihm eben vorgeworfen hat, Sie sind jemand, der nicht an einen Gott glaubt. Und van der Bellen hat dann trocken gekontert, ich glaube an Menschenrechte und Menschenpflichten. Und damit schließt sich der Kreis schön in dieser zur Wertepalette. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen und einen interessanten Vortrag von Matthias Schlossberger, den Elisabeth Widmer wie immer vorstellen wird. Dankeschön.
So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie auch im Namen des Arbeitsbereiches Fachdidaktik, Psychologie und Philosophie vorstellen. Heute bei uns zu Gast Dr. Matthias Schlossberger. Er hat von 1991 bis 1999 Philosophie im Hauptfach und Soziologie und Publizistik in den Nebenfächern in Berlin studiert, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für politische Philosophie und philosophische Anthropologie in Potsdam, wo er auch promovierte und sich habilitierte, war außerdem Generalsekretär der Helmut-Plessner-Gesellschaft und hielt von 2014 bis 2015 eine Juniorprofessur in Köln inne. Fand dann in der Anstellung als Gastprofessor im Sommersemester 2016 auch zu uns nach Wien. Und nach einem Forschungsaufenthalt in Japan ist er nun wieder in Berlin an der Humboldt-Universität als Heisenberg Fellow tätig. Aus seiner langen Publikationsliste habe ich nur ein paar herausgepickt. 2005 ist seine Dissertation im Akademieverlag erschienen mit dem Titel »Die Erfahrung des Anderen – Gefühle im menschlichen Miteinander«. 2015 dann ebenfalls im Akademieverlag Geschichtsphilosophie, das sich auch an ein breiteres Publikum richtet. Und dieses Jahr ist erschienen Die Natur und das gute Leben. Noch einen Aufsatz möchte ich erwähnen, weil er sehr interessant klingt, vielleicht auch für den heutigen Vortrag. 2014 erschien Philosophische Anthropologie als normative Gesellschaftstheorie im Internationalen Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Also der Grund der Auswahl soll den Zusammenhang zwischen Anthropologie und Ethik deutlich machen, welches sein Forschungsgebiet ist und auch den Titel seiner Habilitation ist. Seine ethischen Überlegungen fassen nicht nur die Reflexion über das Wesen des Menschen, sondern versprechen auch schlussendlich ethisch-normative Folgen mit sich zu ziehen. Eine Herangehensweise, die vielleicht jetzt im aktuellen Diskurs nicht so geläufig ist. Oder ich weiß nicht, vielleicht klären Sie uns da auf eines Besseren. In diesem Sinne freuen wir uns aber auf einen spannenden Vortrag und ich darf Sie den Vortrag bitten. Danke.
Für die nette Einführung. Ich komme gleich zu meinem Thema. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wird wieder einmal vermehrt über Werte gesprochen. Insbesondere diejenigen, die der forcierten Aufnahme von Flüchtlingen kritisch gegenüberstehen, behaupten, ein großes Problem würde darin bestehen, dass es zwischen den Werten der Flüchtlinge und den Werten unserer Kultur zu wenig Gemeinsamkeiten geben würde. Auslöser solcher Diskussionen sind oft einzelne Ereignisse, etwa die Ausschreitungen in Köln letztes Jahr, aber natürlich finden sich auch andere Anlässe zu einer solchen Diskussion. In vielen Fällen sind es religiös fundierte Formen des Zusammenlebens, die zu einer Diskussion über verschiedene Werte führen. Etwa über den Wert individueller Freiheit, der einmal als Toleranz gegenüber dem religiös Anderen artikuliert wird, ein andermal in entgegengesetzter Richtung interpretiert, als Grund hinter der Forderung steht, die Sphäre der Öffentlichkeit gänzlich von religiösen Symbolen freizuhalten. So verstanden, gehört es zu unserer Freiheit, entweder die öffentlichen religiösen Bekenntnisse einer anderen Kultur zu respektieren oder aber die Sphäre der Öffentlichkeit gänzlich von religiösen Symbolen zu befreien. Offensichtlich ist es also eine schwierige Sache mit den Werten. Nicht wenige Intellektuelle haben die Meinung geäußert, dass es sich bei der Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen Integration gelinge, um eine Aufgabe handelt, bei der Wertebekenntnis eigentlich keine Rolle spielen. Ich gebe ein Beispiel. Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sei hier stellvertretend zitiert. Kaube argumentiert, man habe auf beiden Seiten vergessen, dass noch vor wenigen Jahrzehnten Italiener, Portugiesen oder Spanier als Fremde galten, denen ihre kulturelle Zugehörigkeit zum Abendland nicht viel geholfen hätte, wenn sie auf kulturelle Stereotype getroffen wären. Ihre Lebenschancen hätten sich nicht durch einen kulturellen Gesinnungswandel verbessert, sondern über den Arbeitsmarkt, die Niederlassungsfreiheit, den Tourismus, die Gewöhnung. Kaube schlussfolgert daher, wer Migration darum als moralisches oder kulturelles Projekt betrachte, das entweder im Zeichen von Multikulturalität oder Nächstenliebe zu bejahen oder aus Gründen nationaler Identität abzulehnen sei, der greife an ihrer Wirklichkeit vorbei. Über ihr Gelingen werde nämlich pragmatisch entschieden, durch die Möglichkeit des Schulunterrichts, die Kapazitäten des Sozialstaates, die Aufnahmefähigkeit der Arbeitsmärkte und durch Einwanderungsgesetze, die all dies in Rechnung stellen. Aber nicht, so Kaube, durch das Ablegen von Wertbekenntnissen. Nun hat Kaube sicher recht, wenn er so ausdrücklich auf die materiellen Bedingungen von Integration hinweist. Aber die unausgesprochene Vermutung, es werde schon Integration stattfinden, wenn die materiellen Bedingungen vorliegen würden, halte ich für naiv und gefährlich. Man könnte vermuten, dass hinter dieser Skepsis gegenüber der Bedeutung von Werten eine rechtskonservative Kritik steht, wie sie typisch von Carl Schmitt formuliert wurde. In Schmitts Essay zur Tyrannei der Werte heißt es, gewohnt knackig, ich zitiere, wer Wert sagt, will geltend machen und durchsetzen. Tugenden übt man aus, Normen wendet man an, Befehle werden vollzogen. Aber Werte werden gesetzt und durchgesetzt. Wer ihre Geltung behauptet, muss sie geltend machen. Wer sagt, dass sie gelten, ohne dass ein Mensch sie geltend macht, will betrügen. Zweierlei ist angesichts dieses Typs von Kritik festzuhalten. Erstens haben Schmitt und Kaube natürlich schon ein wenig Recht gegenüber formalkonservativen Positionen, denen zufolge wir, ich spitze das etwas polemisch zu, irgendwelche Werte brauchen, damit eine Gesellschaft, eine Kultur zusammengehalten wird. Typisch für diesen Standpunkt wäre etwa Charles Maurras, eine wichtige Stimme der Action Française, auf den das Wort zurückgeht, ich bin Atheist, aber ich bin natürlich Katholik. Also, solche Leute sind für die Kirche, für die Religion, ohne selbst religiös zu sein. Und da würde ich sagen, da wird es gefährlich, wenn es heißt, Hauptsache es gibt Werte, an die jemand glaubt. Wohin das historisch geführt hat, das ist bekannt und Carl Schmitt wusste es nur allzu gut. Aber es gibt noch einen anderen Adressaten, an den sich die Kritik des Wertediskurses zurecht richten kann. Nicht wenige revolutionäre Utopien in der Geschichte der Menschheit sind im Namen von Werten durchgesetzt worden. Das gilt natürlich auch für Zeiten, als der Begriff des Wertes noch gar keine Rolle spielte. Im Namen christlicher Werte, im Namen westlicher Werte, im Namen einer angeblich überlegenen Idee der Humanität wurde in der Geschichte viel Unheil angerichtet. Zumeist, weil kein Gespräch, kein eigentliches Angebot, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen, gemacht wurde, sondern weil der andere schlicht vor die Wahl gestellt wurde, entweder du unterwirfst dich meinen Werten oder... Die Geschichte der christlichen Missionierung ist eine solche Leidens- und Grauensgeschichte, aber zum Beispiel auch die russische Revolution. Hier wurde versucht, ein bestimmtes Wertesystem einfach durch ein anderes auszutauschen. Ich glaube, es gibt in der Geschichte der Menschheit nicht ein einziges Beispiel, wo eine vielleicht auch zunächst zu Recht kritisierte Kultur friedlich von heute auf morgen einfach von einer anderen abgelöst wurde. All diese Versuche sind stets auf die ein oder andere Weise schiefgegangen. Ein prominentes Beispiel aus der Ideengeschichte ist zum Beispiel hier auch der Versuch Nietzsches, der also im 19. Jahrhundert angesichts der sogenannten Säkularisation sagt, okay, diese christlichen Werte, die jetzt ihre religiöse Absicherung verloren haben, die sollen jetzt, so sagen mir die protestantischen Theologen, trotzdem noch gelten. Ja? Wir ersetzen jetzt einfach die 10 Gebote durch Kant, also, so wie das zum Beispiel David Friedrich Strauss in seinem Buch Der alte und der neue Glaube gemacht hat, und das Problem ist gelöst. Und dann kommt Nietzsche und sagt, das kann nicht gut gehen, das führt zum Nihilismus, also dazu, dass keiner mehr an irgendwelche Werte glaubt. Diesen Prozess will er dann forcieren und glaubt an die Möglichkeit einer Umwertung, einer radikalen Umwertung aller Werte. Ja, Sie kennen alle den Grundgedanken in der Genealogie der Moral, also diese Idee, dass angeblich ein Sklavenaufstand stattgefunden hat, dass also am Beginn des Christentums die Schwachen die eigentlich richtigen Werte umgewertet hätten. Und diesen Prozess will Nietzsche durchschauen und zu neuen Werten kommen. Auch das hat natürlich nicht funktioniert, sondern zu einer Menge, sagen wir es vorsichtig, Verwirrung geführt. Dass es eigentlich also keine Revolution in Bezug auf die Entwicklung von Werten, also in der Entwicklung von Wertsystemen gibt, ja, das ist auch wenig verwunderlich. Betrachtet man die psychologische Dynamik der Entstehung von Wertbindungen, dann zeigt sich, Wertbindungen entstehen im langsamen Prozessen kollektiven Ergriffenwerdens von neuen moralischen Überzeugungen. Ein Beispiel wäre hier die Geschichte der Menschenwürde. So wichtig hier Kant, also die Lektüre Kants, für Einzelne sein mag, der bloße Nachvollzug der kantischen Argumentation ist etwas ganz anderes als die Einsicht, als das Ergriffenwerden von der Idee der Menschenwürde, deren Verletzung wir an konkreten Beispielen erfahren, nicht aber, indem wir rein kognitiv die Feststellung machen, hier wird ein anderer nicht als Zweck an sich selbst betrachtet. Es sind also, würde ich sagen, tatsächlich langwierige und windungsreiche historische Prozesse gewesen, in denen sich diese Idee der unveräußerlichen Menschenwürde zu der allgemein anerkannten Idee entwickelt hat, die sie heute in vielen Teilen der Welt ist. Sehr häufig ist in einem Atemzug von Normen und Werten die Rede, so als handle es sich um zwei Sprechweisen für eine Sache oder doch zumindest so, als ob diese zwei irgendwie zusammengehören. Um zu klären, was Werte von Normen unterscheidet, und ich würde sagen, es gibt einen großen Unterschied, bietet es sich an, die verschiedenen Gründe, die verschiedenen Motivationen, die Menschen dazu bringen, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten, zu untersuchen. Ein erster Vorschlag lautet, Normen sind restriktiv, Werte sind attraktiv. Werte sind attraktiv und sie zeichnen sich durch ein passivisches Moment aus. Darauf hat Hans Joas hingewiesen, der auch gesagt hat, dass es schwierig sei, eine genaue Definition des Begriffs Wert zu geben. Und dass wir gut daran tun, wenn wir zunächst quasi phänomenologisch versuchen, uns dem Phänomen zu nähern, indem wir uns fragen, in welchen Akten wir neue Werterfahrungen machen. Vielleicht kann man die Art und Weise, wie wir Normen und Werten unterscheiden, an einem zweiten Begriffspaar erhellen, der Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Rechten. Die Einsicht in das Rechte kann man als einen tendenziell rein kognitiven Prozess beschreiben. Sie führt in vielen Fällen nicht von sich aus zu einem Handlungsimpuls. Wenn wir das Rechte tun, dann befolgen wir eine Norm. Wir erkennen eine bestimmte Norm. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen halten wir uns manchmal an sie, befolgen wir sie manchmal, in vielen Fällen aus Angst vor Strafe, in anderen aus der irgendwann, irgendwie zur zweiten Natur gewordenen Gewohnheit, die sich daher erklärt, dass das Leben einfach störungsfreier, reibungsloser abläuft, wenn man bestimmten Normen folgt. Wir befolgen Normen auch aus Einsicht, dass es Regeln geben muss. Wir halten uns auch an Regeln, die wir vielleicht falsch finden. Wir halten uns an diese Regeln, weil die Notwendigkeit, dass es Regeln gibt, mehr wiegt als ich gebe ein Beispiel. Wir halten uns in einem bestimmten Rahmen an die Regeln im Straßenverkehr. Es ist eine Norm, dass wir hier Linksverkehr haben und nicht Rechtsverkehr. Daran halten wir uns ohne davon, dass wir überzeugt sind, dass das eine gut ist und besser ist als das andere. Wir halten uns auch an bestimmte Verkehrszeichen, vielleicht nicht an alle, auch wenn wir von dem Sinn einer bestimmten Regel nicht überzeugt sind. Aber wir müssen uns daran halten, weil wir wissen, dass sich andere daran halten. Also wenn wir das tun, dann folgen wir einer Norm. Normativ oder das Befolgen einer Norm, das tun wir auch bei bestimmten Begrüßungsritualen. Die sind in einer Kultur so und in einer anderen anders. Und wir können das Begrüßungsritual einer anderen Kultur komisch finden, wir können es ablehnen und trotzdem werden wir uns in der Regel, würde ich vermuten, an die Begrüßungsrituale in anderen Kulturen halten. Denn das gebietet die Höflichkeit. Man macht das so. Normen werden als verpflichtend erlebt. Werte, Wertbindungen werden als Bindungen an das Gute erlebt. Sie werden, anders als Normen, die etwas Äußerliches haben, als subjektiv, als zu uns gehörig erfahren. Aus dieser Tatsache, dass sie dieses subjektive Moment haben, haben viele geschlossen, Werte seien subjektiv. Aber nichts, so meine ich, ist falscher. Denn obwohl sie als, sagen, zu mir gehörig empfunden werden, werden sie doch auch mit dem Anspruch auf, jetzt formuliere ich vorsichtig, auf Objektivität, auf Allgemeinheit erlebt. Allerdings mit einer manchmal auch eingeschränkten Objektivität, mit einer eingeschränkten Allgemeinheit. Aber wichtig ist, dass sie als subjektiv erlebt werden, heißt nicht, dass sie nur für mich gelten. Also dass ich, indem ich also von einem Wert angezogen bin, etwas als attraktiv empfinde, also eine bestimmte Bindung erlebe ich doch zugleich mit, das gilt nicht nur für mich. Bindungen an das Gute, um auf dieses Moment zurückzukommen, sind nicht durch bloßen Vorsatz erzeugbar. Wir wissen alle, dass Moralpredigten einer der wenigsten effektiven Wege sind, ich zitiere Hans Joas, in der Erziehung Erfolge zu erreichen. Und gute Vorsätze reichen bekanntlich in ihrer Wirkung kurz über den Zeitpunkt hinaus, an dem wir sie fassen. Warum ist das so? Der Grund liegt vielleicht darin, dass unsere Bindung dieses passivische Moment haben muss. Wir müssen uns gebunden fühlen und nicht selber binden. In altväterlichem Deutsch könnte man sagen, es geht um ein Ergriffenwerden, wenn von Bindung an das Gute die Rede ist und nicht um Wahl und freie Entscheidung. So als ob man ein äußerliches Verhältnis zu seinen Bindungen hätte, so als ob man das so oder auch anders machen könnte. Ich will, Sie ahnen es vielleicht schon, die Frage, ob wir Werte brauchen, mit einem klaren Ja beantworten. Ich will dafür argumentieren, dass es für uns Menschen wesentlich ist, dass wir Werte haben und unsere Werte verteidigen. Im Folgenden will ich nun einige Anregungen geben, wie eine solche Diskussion zu führen ist. Mit anderen Worten, ich will fragen, worum es eigentlich geht, was auf dem Spiel steht. In einem berühmten Zitat von Ernst Wilhelm Böckenförde, dem ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, heißt es: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückfallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Hier ist in einer quasi anthropologischen Perspektive formuliert, dass wir Werte brauchen, dass aber der Spielraum der Politik begrenzt ist. Das heißt aber nicht, dass dieses Gespräch über Werte nicht in der Öffentlichkeit geführt werden sollte. Es heißt nur, dass staatliche Lenkung und Regelung nur sehr bedingt hilfreich sind. Warum ist das so? Seit wann wird eigentlich über Werte gestritten? Muss man den Konflikt, der sich ergeben kann, wenn zwei oder mehrere ganz unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, als einen Konflikt, in dem es um Werte geht, verstehen? Diejenigen, die der Rede von Werten generell skeptisch gegenüberstehen, verweisen oft auf die angebliche Herkunft des Wertbegriffs. Der komme nämlich eigentlich aus der Ökonomie und sei erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts plötzlich in die Ethik und Politik importiert worden. Das ist sicher richtig, aber das hilft uns hier nicht weiter. Es ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, kontraintuitiv anzunehmen, dass man vorher keine Werte gehabt habe. Dass es an einem bestimmten Punkt dieser Wertediskurs entsteht, das ist historisch gesehen gut zu erklären. Es ist nämlich genau dieser Moment der fortschreitenden Säkularisation wo ein Diskurs über Werte in einer völlig neuen Weise entsteht. Gehen wir also hypothetisch von folgender Situation aus. Es gibt eine Konfrontation mit einer anderen Kultur. Sagen wir, die Situation ist folgende. Aufgrund der lebensbedrohenden Situation in bestimmten Regionen der Erde sehen wir uns verpflichtet, denn die Idee der Menschenwürde ist einer unserer höchsten Werte, vielen Menschen einer anderen Kultur zu helfen, sie bei uns aufzunehmen. Welche Werte diese Menschen haben, das steht zunächst überhaupt nicht zur Debatte. Aber stellen wir uns nun weiter vor, dass es zu einem echten Konflikt über Werte zwischen uns und denjenigen, die aus einer anderen Kultur kommen, kommt. Sollten wir, müssen wir auf unseren Werten bestehen? Sollen wir vom anderen verlangen, unsere Werte anzuerkennen? Interessant ist, dass es um den Wert, der vielleicht am häufigsten genannt wird, wenn es um europäische Werte geht, den Wert der Freiheit und die mit ihm verbundene Idee der Selbstverwirklichung, schon lange einen Streit gibt. Einen Streit darüber, wie die Idee der Freiheit denn eigentlich zu verstehen und auszulegen ist. Wenden wir uns etwas diesem Streit zu. Bekanntlich stehen sich in der Ideengeschichte des Liberalismus und der zu ihm gehörenden Idee der Freiheit zwei Begriffe von Freiheit gegenüber. Der Begriff der negativen Freiheit und der Begriff der positiven Freiheit. Die negative Freiheit meint die Freiheit, die geschützt wird von einem Staat, der das Individuum nur dann einschränkt, wenn es anderen in die Quere kommt. Positive Freiheit hingegen meint einen qualitativ anspruchsvollen Freiheitsbegriff, der von der Überzeugung lebt, dass sich Individuen nur in einem bestimmten kulturellen Umfeld entwickeln können. Die Unterscheidung dieser beiden Freiheitsbegriffe führte zu einer Kritik, die an der mit dem Anspruch überhistorischer Geltung auftretenden universalistischen Idee der Menschenrechte geäußert wurde. Am wichtigsten war hier vermutlich die Stimme des kanadischen Philosophen Charles Taylor. Charles Taylor hat der universalistischen Idee der Menschenrechte vorgeworfen, dass in ihr kein Platz sei für das Anderssein anderer Kulturen, insbesondere für Minderheiten. Ein rigider, formaler Liberalismus, so Taylor in seinem Aufsatz Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, nehme nämlich das anthropologische Bedürfnis nach kultureller Identität nicht genügend ernst. Insofern der Liberalismus der allgemeinen Menschenwürde seinem Selbstverständnis nach so allgemein ist, dass er differenzblind wird, würden viele kulturelle Minderheiten diskriminiert, weil sie um ihrer Selbsterhaltung willen sich nicht dem westlichen Liberalismus angleichen können und wollen. Weil Menschen einer anderen Kultur angehören, würde ihnen, so Taylor, häufig die Anerkennung versagt, die vermeintlich der vermeintlich universalistische Liberalismus erweise sich so als ein, ich zitiere Taylor, Partikularismus unter der Maske des Universellen. Taylor plädiert daher dafür, eine Politik der Differenz zu entwickeln. Solange Toleranz, also die Toleranz, die damit verbunden ist, nicht einem Aufruf zum Mord, erwähnt das Beispiel Salman Rushdies, oder Ähnliches betreffe. Er spricht so ein generelles Problem des Liberalismus an. Der Liberalismus könne in seiner reinen Form sein eigenes Fortbestehen nicht sichern, das ist also der gleiche Gedanke wie in dem Zitat von Böckenförde, weil er der Tatsache nicht Rechnung trägt, dass nur auf der Grundlage kultureller Identität die Entwicklung autonomer Individuen gewährleistet ist. Taylor zeigt uns, wie sich zwei politische Konzeptionen gegenüberstehen, die beide auf der Idee der Gleichachtung beruhen, die aber gegenläufig angelegt sind. Der Liberalismus der allgemeinen Menschenwürde, der sich an der Freiheit des Individuums orientieren würde, und ein Ethos der Politik der Differenz, das für die Forderung nach Anerkennung des Anderen steht, die auf der Anerkennung einer anderen Kultur basiert. Sein konstruktiver, aber nicht wirklich ausgearbeiteter Vorschlag zielt auf die Möglichkeit einer Synthese. Taylor will nicht den Liberalismus insgesamt, sondern seine Vereinseitigung kritisieren und schlägt daher eine Orientierung an jenen Traditionen des Liberalismus vor, in denen die Idee individueller Selbstverwirklichung eng verknüpft ist mit der Idee partikularer Gemeinschaften, die einem Individuum diese Selbstverwirklichung erst ermöglichen und erlauben. Die Aufgabe einer solchen Synthese besteht nicht nur in der Angleichung von Inhalten, sondern auch in der Öffnung der politischen Theorie gegenüber einer anderen Form von Normativität. Die Idee der allgemeinen Menschenrechte lässt sich auch als Rechtsanspruch formulieren. Sie ist dann quasi eine Norm. Das ist wichtig, denn nur als Norm ist sie politisch durchsetzbar. Aber zugleich besteht darin auch ein Problem. Denn die von der Politik der Differenz geforderte Anerkennung einer anderen Kultur zielt auf ein Werturteil. Und Werturteile, so Taylor, und ich glaube, dass das sehr richtig ist, können nicht durch ein ethisches Prinzip vorgeschrieben werden. Entweder wir entdecken etwas, das Wert besitzt, oder nicht. Ich zitiere Taylor: Zu fordern, dass wir etwas finden müssen, ist genauso unsinnig wie zu verlangen, wir müssten herausfinden, dass die Erde rund oder flach oder dass die Lufttemperatur hoch oder niedrig sei. Es ist, ich fasse den Gedanken zusammen, widersinnig, von einer Pflicht der Anerkennung des Anderen zu sprechen. Eine auf dem Weg der Verpflichtung gewonnene Anerkennung, und sei die Einsicht in die Notwendigkeit dieser Pflicht auch noch so rational begründbar, führt niemals zu echter Anerkennung. Pflicht und Anerkennung schließen sich begrifflich aus. Das, wofür wir uns verpflichtet fühlen, das, wozu man uns mit guten Gründen verpflichten kann, hat niemals etwas mit Anerkennung zu tun. In der Auseinandersetzung mit Taylor sollte sich bereits angedeutet haben, worin der Unterschied zwischen partikularen und universalen Werten besteht. Den Konflikt, den Taylor beschreibt, kann man vielleicht so zusammenfassen. Es gibt ein in der Natur des Menschen gründendes Recht auf individuelle kulturelle Selbstbestimmung, also ohne Komma, individuelle kulturelle Selbstbestimmung. Weil wir Menschen in Gemeinschaften aufwachsen, weil das Miteinander mit anderen konstitutiv ist, brauchen wir dieses Recht. Kulturen sollen das Recht haben, sich entweder der Idee individueller Selbstverwirklichung zu verschreiben oder aber der Idee einer Selbstverwirklichung in Gemeinschaften mit festen Rollen. Zwischen diesen beiden Lebensformen kann es Diskussionen geben. Es kann, und was spricht dagegen, auch einen Kampf geben, in dem es darum geht, andere davon zu überzeugen, welches das bessere Modell ist. Also der kürzlich erschienene Roman von Olbeck, Unterwerfung, ist ein Beispiel für diesen Kampf. Aber, und das ist mir nun sehr wichtig, es gibt Werte, es gibt Wertbindungen, die mit dem Anspruch auf Universalität auftreten. Bei diesen Werten gibt es kein Anerkennen des Anderen als Anderen, kein Verstehen, das zu einem Verzeihen wird. Ich meine den Wert der Menschenwürde, einen bestimmten Aspekt der Idee der Menschenwürde und die mit ihm verbundene Idee der Integrität der Person, zu der auch die Integrität des Körpers bzw. phänomenologisch gesprochen des Leibes führt. Taylor hat ja ein relativ unkontroverses Beispiel angeführt, um zu zeigen, wo das Anerkennen der anderen Kultur an seine Grenzen stößt. Die Aufforderung zur Tötung Salman Rushdies. Wo also eine Kultur zum Mord aufruft, da ist Schluss mit der Anerkennung. Ich will nun zum Schluss meiner Ausführungen mich auf etwas heikleres Gelände wagen und an einem Beispiel den Konflikt zwischen partikularen und universalen Werten diskutieren. In den letzten Jahren ist eine teilweise sehr heftig geführte Kontroverse über der Frage entbrannt, inwiefern eine kulturelle Praxis legitim ist, die im frühen Kindesalter eine Modifikation, einen Eingriff in den menschlichen Körper, und zwar an einer seiner sensibelsten Stellen vornimmt. Ich spreche von der Praxis der Beschneidung der Geschlechtsorgane, der männlichen wie der weiblichen. Zunächst scheint es so, als ob wir diese Praxis, also die Praxis der weiblichen und männlichen Beschneidung, gemeinsam behandeln können. In beiden Fällen geht es um eine jahrhundertealte kulturelle Praxis. Da nicht das nackte Leben bedroht ist, wie etwa bei der Kultur der Jungfrauenopfer oder der Witwenverbrennung, könnte man sagen, hier gilt es eben das ganz andere als etwas ganz anderes anzuerkennen. Jede Kultur soll das Recht haben, ihre eigenen Sitten und Bräuche zu pflegen. Die dahinterstehenden Weltanschauungen haben uns nicht zu interessieren. Aus der anderen Perspektive, also aus einer anderen Perspektive, sieht der Fall so aus. Wir schätzen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung sehr hoch ein und sagen, jeder nicht medizinisch motivierte Eingriff in die Beschaffenheit des menschlichen Körpers ist ein gewaltsamer Eingriff, der die Integrität der Person angreift. Jede bzw. jeder, der als Kind beschnitten wurde, könnte später als Erwachsener sagen, warum habt ihr mir die Entscheidung nicht selbst überlassen? Ich fühle mich in meiner Integrität verletzt. Ich erlebe meinen Körper, meinen Leib als fremdbestimmt. So sehen also die zwei entgegengesetzten Positionen aus, die sich so zu widersprechen scheinen, dass man den Eindruck hat, eine Diskussion der beiden Positionen müsste entweder zu dem Ergebnis kommen, dass die eine oder die andere recht hat. Ich will nun diese Diskussion etwas anders führen, indem ich die beiden Positionen nicht so formal behandle, wie ich das in dieser kurzen Vorstellung getan habe. Das Ergebnis soll zeigen, wie kompliziert solche Diskussionen sein können. Ich möchte nämlich dafür argumentieren, dass wir durchaus unterscheiden müssen zwischen den beiden Formen der Beschneidung. Damit wir uns nicht zu sehr in technische Details verlieren, was sicher bei einer ernsthaften Diskussion dieser Fragen notwendig ist, zunächst noch eine Zwischenbemerkung. Bei beiden Formen der Beschneidung gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Das heißt, der Eingriff kann unterschiedlich weitgreifend sein. Ich gehe darauf im Folgenden nicht ein, sondern gehe von den zwei Fällen aus, die nach meinem Wissen jeweils am häufigsten sind. Also der Beschneidung bzw. der Entfernung der männlichen Vorhaut und der Entfernung der weiblichen Klitoris. Beide Eingriffe haben nämlich, auch das ist bekannt, ganz unterschiedliche Konsequenzen. Während im ersten Fall das Lustempfinden zwar irgendwie anders ist, ist es in keiner Weise eingeschränkt. Beschnittene Männer führen ein ganz normales Sexualleben. Dass es unter Frauen angeblich Fraktionen gibt, die die einen, das heißt die beschnittenen Männer, bevorzugen und andere, die unbeschnittenen, ist kein Argument. Weder für noch gegen Beschneidung. Höchstens eines dafür, dass beide Praktiken gepflegt werden, sonst würde schließlich die eine der beiden Gruppen leer ausgehen. Ganz anders sieht der Fall der weiblichen Beschneidung aus, bei dem nicht ohne Grund von Genitalverstümmelung gesprochen wird. Hier ist der Eingriff so tief, dass in sehr vielen Fällen kein Lustempfinden mehr möglich ist und genitaler Verkehr mit großen Schmerzen verbunden ist. Weil die Konsequenzen eines Eingriffs, der sich in technischer Beschreibung zunächst ähnlich anhört, in beiden Fällen spricht man von Genitalbeschneidung, so unterschiedlich sind, müssen die beiden Fälle auch ganz unterschiedlich bewertet werden. Im ersten Fall der männlichen Beschneidung würde ich argumentieren, Zwar mag es ein Recht geben auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung, aber viele Entscheidungen von Eltern haben sicher weitaus gravierendere Folgen als die männliche Beschneidung. Ich denke etwa an die Ernährungsgewohnheiten von Eltern, die ihre Kinder mästen und ihnen so oft unwiederbringliche Schäden zufügen. Das Recht einer Kultur auf Pflege ihrer Bräuche und Sitten wiegt in diesem Fall deutlich mehr. Es ist eine Abwägungsentscheidung. Eine Abwägungsentscheidung, bei der jedoch das Pro und Contra nicht annähernd auf gleicher Höhe sind. Der partikulare Wert einer Kultur steht hier haushoch über dem universalen Wert der körperlichen Unversehrtheit. Anders steht es, wie Sie sich denken können, im Fall der weiblichen Beschneidung. Hier ist zwar zunächst auch anzuerkennen, dass es sich um eine andere kulturelle Praxis handelt, aber die Zerstörung der körperlichen Integrität, die massiven Schäden, die ein solcher Eingriff in physischer wie in psychischer Hinsicht mit sich bringt, die damit verbundene Gefährdung eines normalen Verhältnisses zum eigenen Körper, der durch so einen Eingriff nicht mehr als unverfügbar erlebt wird, lassen nur einen Schluss zu. Hier wiegt der Wert der individuellen Würde, die verletzt wird, so ungleich viel mehr, dass die Ablehnung der Praxis der weiblichen Beschneidung wie eine Selbstverständlichkeit erscheint. Auch hier mag man in formaler Hinsicht von einer Abwägungsentscheidung sprechen. Der universale Wert der Unverfügbarkeit des eigenen Körpers, des eigenen Leibes, der zu der Idee der Unverletzbarkeit der Menschenwürde dazugehört, wiegt ungleich viel mehr als das Recht auf kulturelle Selbstbestimmung. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es mir einigermaßen gelungen ist, aufzuzeigen, dass es ohne Werte nicht geht und dass wir sowohl partikulare als auch universale Werte haben. Wenn ich also den Titel bzw. die Fragen meines Vortrages zum Schluss leicht korrigieren darf, die rechte Frage lautet nicht, brauchen wir Werte? Denn wir haben sie ja. Hätten wir sie nicht, dann hätten wir ein echtes Problem. Die recht gestellte Frage lautet also, wie reden wir, wie streiten wir, wie kämpfen wir um unsere Werte? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Schöne Schlussfrage für den interessanten Vortrag. Ich würde gleich zur Diskussion übergehen. Gibt es schon irgendwelche Fragen? Ja, bitte.
Also damit bin ich sehr einverstanden. Also ich habe das Beispiel stammt ja von dem Charles Taylor und ich glaube, dem ging es auch einfach nur darum zu sagen, diese Anerkennung, die kommt irgendwo an Grenzen. Und der Aufruf zum Mord, das ist eine Grenze. Ob das, wenn es jetzt von einem Einzelnen und nicht von einer ganzen Kultur kam, wäre umso schöner für die Geschichte. Aber also um zu erläutern, was er meint, ist das jetzt nicht, das ändert daran nichts.
Ja, danke Matthias für den interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, und das ist eine Frage nach einer für mich stillschweigenden Voraussetzung, die du getroffen hast. Und zwar hat es für mich so geklungen, als würdest du annehmen, dass Werte an eine Kultur gebunden sind, dass Kulturen, das ist jetzt auch hier ein bisschen angeklungen, dass Kulturen distinkte Einheiten sind mit unterschiedlichen Wertesystemen, die unterschiedliche Wertesysteme hervorbringen und die noch dazu Identität stiften. Also meine Frage wäre, teilst du diese Annahme wirklich? Und wenn ja, finde ich das sehr problematisch. Also ich finde, dass das eigentlich schon eine, quasi eine Denkform ist, die in der Moderne entsteht, genau aufgrund dieser ganzen Debatte und die eigentlich schon, sagen wir mal so, eine ideologisch sehr, sehr ja, also sehr, sehr stark ideologische Voraussetzungen, die man sehr stark hinterfragen muss und die vermutlich nichts mit der Wirklichkeit menschlichen Zusammenlebens zu tun hat. Ja. Das wäre das Erste, aber ich unterstelle nicht, dass du das, das hat für mich nur so geklungen. Mhm. Die zweite Sache ist mit deinem letzten Beispiel, ich meine, das ist ein kompliziertes Beispiel. Du hast so getan, als würdest du daraus einen, also quasi eine Interessensabwägung, eine ethische machen. Für mich hat es so geklungen, als würdest du daraus im Grunde eine empirische Frage machen, ja, die an Experten, nämlich Sexualmediziner, weitergereicht wird. Und das finde ich offen gesagt problematisch, nämlich auch in dem Fall. Denn deine Darstellung der männlichen Beschneidung ist höchst umstritten. Ja. Es gibt eine Debatte, die eben, wo die sich die Frage, und man könnte nämlich dann auch, also mein Argument wäre zu sagen, quasi da daraus einen kleineren Einschnitt in die Sexualität eines Mannes zu machen, hat sehr viel quasi damit zu tun, wie wir in unserer Kultur männliche Sexualität bestimmen und so weiter und so fort. Und es gibt da wirklich auch von Medizinern und insbesondere von Erwachsenen, die beschnitten worden sind, sehr unterschiedliche Aussagen darüber. Manche machen das auch sehr groß und so weiter. Deshalb fühle ich mich sehr unwohl, ja? Diese Debatte quasi so zu framen, wie du es gemacht hast, ja.
Ja, also ich fange mal mit der ersten Frage an. Also Kulturen sind keine streng distinkten Einheiten, natürlich nicht. Es gibt fließende Übergänge zwischen Kulturen, aber es gibt Kulturen. Ja? Also das ist, es gibt Kulturen und es gibt unterschiedliche Wertesysteme. Das ist so. Das ist erstmal ganz deskriptiv. Und ich würde aber sagen, dass es in der Geschichte ab einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Kulturen die Idee wirklich universaler Werte gibt, die also wirklich für alle Kulturen gelten. Also das Beispiel habe ich ja gebracht. Ja? Aber es gibt natürlich auch Werte, ja, die wo wir sagen würden, dass ich habe nicht den Anspruch, dass alle so leben sollen, und trotzdem ist es mehr als eine individuelle Präferenz. Ja. Und dann gibt es eben auch den Wert, den anderen als anderen anzuerkennen. Also es ist ein Gespräch auch, also aus der Perspektive einer Kultur, zwischen verschiedenen Werten. So. Zu deiner zweiten Frage, das ist eine ganz schwierige Frage. Weil du mit Recht auf das erkenntnistheoretische Problem verweist, dass ein jeder hat, der aus der männlichen Perspektive gesprochen, der nicht eine Frau ist und also so überhaupt nicht aus eigener Erfahrung das Sexualempfinden des anderen Geschlechts kennt. Jeder Mann, der nicht beschnitten ist, hat eigentlich kein Recht, in der Diskussion mitzureden. Deswegen habe ich mich ja ein bisschen um diese Problematik gedrückt, indem ich gesagt habe, ich will auch diese vielen verschiedenen Fälle nicht, diese verschiedenen technischen Varianten hier gar nicht diskutieren, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Ich würde dir in gewisser Weise Recht geben und sagen, das ist eine empirische Frage, und wenn Experten, wobei ich gar nicht weiß, ob ich mich auf Expertenwissen verlassen, ich will mich also auf betroffenen Erfahrungen verlassen, wenn es gute Gründe gibt, dass also die dafür sprechen, dass es auch also dass auch die männliche Beschneidung ein massiver Eingriff ist, dann folgt einfach daraus für die männliche Beschneidung das, was ich von der weiblichen Beschneidung behauptet habe. Dass also auch in diesem Fall der Wert der Integrität ein höherer ist. Ja? Also mir ging es eigentlich nur um ein Beispiel, wo man zeigen kann, wie diese beiden irgendwie gegenläufig zueinander stehen. Und dass es sicher Fälle gibt, wo das eine stärker wiegt und wo das andere stärker wiegt. Wenn du jetzt sagst, dein Beispiel war schlecht gewählt, weil es in Wirklichkeit anders ist, dann müssen wir einfach jetzt prüfen, ob das stimmt. Ja? Aber für die Grundidee meines Arguments hat das, glaube ich, keine Bedeutung.